Telemedizin ist im 21. Jahrhundert, glaube ich, nicht mehr wegzudenken und muss auch unbedingt Bestandteil der Medizin sein. Aber, und das ist sehr wichtig, mit Regeln.
Willkommen beim VCA Hanfgespräch, dem Podcast zur medizinischen Wirkung von Cannabis. Dr. Christiane Neubauer trifft Patientinnen und Patienten, die ihre Geschichten und Erfahrungen teilen. Ehrlich, nah und informativ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VCA-Podcasts Das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer, ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabis-versorgenden Apotheken, kurz VCA. Ich spreche heute mit Grisha Judanin. Er ist Arzt und Gründer der telemedizinischen Plattform FiveSwan. Dieses Gespräch wurde vor der Veröffentlichung des Referentenentwurfs des Bundesministeriums für Gesundheit aufgenommen. Aus diesem Grund nehmen wir auch keinen Bezug auf den Referentenentwurf zur Änderung des Medizinal-Cannabis-Gesetzes. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung des Entwurfs war für uns alle sehr überraschend, da wir erst nach der Evaluierung des Cannabis-Gesetzes im Herbst damit gerechnet hatten. Nun kam der Entwurf aber doch schon vor der Sommerpause des Parlaments. Zusammengefasst beinhaltet er zwei Hauptänderungen des medizinischen Cannabis-Gesetzes. Cannabisblüten dürfen nicht mehr telemedizinisch verordnet werden und es soll ein Versandverbot für Cannabisblüten erlassen werden. Der Versand wird nur von deutschen Apotheken durchgeführt, die alle gleichzeitig eine Vor-Ort-Apotheke sind. Telemedizin in Bezug auf die Cannabisblütenverschreibung steht also im Fokus der Kritik. Wir sollten uns also anhören, wie Grisha Judanin das sieht. Hallo Grisha, schön, dass du mein Gast beim VCA-Hanfgespräch bist. Telemedizin ist ja im Moment ein Riesenthema, also sowohl in der Presse als aber auch in der Politik. Unsere Gesundheitsministerin will da einiges strenger regulieren in der telemedizinischen Verschreibung von Cannabis. Das ist wichtig, das ist auch notwendig und du betreibst ja auch eine telemedizinische Plattform. Deswegen freue ich mich umso mehr, heute mit dir darüber zu sprechen, weil etwas verändern, ja, aber telemedizinische Verschreibung verbieten, würde ich sagen, nein. Und da wollen wir heute mal drüber diskutieren. Magst du dich einmal vorstellen?
Vielen Dank, liebe Christiane. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf und wirklich dieses so wichtige und brisante Thema hochaktuell hier im Podcast mit dir besprechen darf. Ich bin Grisha Judanin, ich bin selbst Arzt und Gründer von FiveSwan, einer telemedizinischen Plattform für die verantwortungsvolle und individuelle Behandlung mit medizinischem Cannabis. Unser Ziel ist es, Lebensqualität zu verbessern und das eben digital, datengeschützt und ärztlich eng begleitet. Also wir fokussieren uns vorerst auf den Patienten und auf das, was ihn belastet, ihn beschäftigt und versuche ihm hier ein bisschen zu helfen. Das jetzt erstmal so der grobe Überblick. Du hast schon ganz viel angesprochen. Das Thema ist wirklich heikel und sehr wichtig. Das Bundesgesundheitsministerium macht sich da bestimmt aktuell Gedanken und auch gerade ein neues Gesamtbild von der aktuellen Situation, die wir heute haben. Die Telemedizin ist im 21. Jahrhundert, glaube ich, nicht mehr wegzudenken und muss auch unbedingt Bestandteil der Medizin sein, aber, und das ist sehr wichtig, mit Regeln. Die Medizin hat schon immer Regeln gehabt und die Medizin hat immer die Regel gehabt, dass man ein Arzt-Patienten-Gespräch hat. Ich hoffe, dass das noch lange so bleibt. Natürlich mit der Veränderung, mit KI und anderen Möglichkeiten, die sich so ergeben, muss man sagen, da wird es bestimmt neue Möglichkeiten geben. Aber das ist ja wahrscheinlich noch ein bisschen Zukunftsmusik und wir versuchen das hier und jetzt zu gestalten. Und müssen uns hier darauf fokussieren, dass eben dieser Arzt-Patienten-Kontakt einfach nicht verloren geht.
Also es gibt ja eigentlich ganz klare Regeln. Es gibt ja diese Musterberufsordnung für Ärzte, den Paragraph 7 Absatz 4, der ganz klar die Fernbehandlung regelt, wo auch klare Vorgaben gemacht werden. Ich habe da nichts gesehen zu einem Fragebogen. Und wir haben viele telemedizinische Anbieter, die ausschließlich über einen Fragebogen agieren. Das heißt, Patientin, Patient sieht den Arzt gar nicht, sondern bekommt seine Verschreibung anhand eines Fragebogens. Was sagst du dazu? Ist das ethisch vertretbar?
Nicht nur, dass die Patienten den Arzt nicht sehen, sie kennen ihn auch gar nicht. Die wissen gar nicht, wer ihr verschreibender Arzt ist. Es geht ja schon los, dass man, noch bevor man einen Fragebogen auswählt, man schon seine Medikamente sich erstmal zusammensucht. Was absolut nicht die Idee der Medizin war. Zumindest weiß ich das so nicht. Die Leute gehen zum Arzt, um das richtige Medikament verschrieben zu bekommen. Jetzt unabhängig von Cannabis oder das, was wir natürlich jetzt tagtäglich machen, sondern man geht zum Arzt, um die richtige Therapie nach Möglichkeit zu erhalten, wenn es so eine gibt. Hier wird alles irgendwie durcheinander gewürfelt und irgendwie in Grauzonen gearbeitet, um natürlich hier den größtmöglichen und besten Profit zu erhalten. Du hast die Musterberufsordnung angesprochen. Sie gilt natürlich in Deutschland für deutsche Ärzte mit Sitz in Deutschland, die wirklich von hier aus lege artis arbeiten. Aber, und hier wird von verschiedenen Anbietern eben auf ein sehr altes, vielleicht sogar ein uraltes, noch aus den 90er Jahren Gesetz der EU zurückgegriffen, das eben besagt, dass wenn ein Rezept aus dem nicht deutschen, also nicht aus, wenn ein Rezept aus dem Ausland hergestellt, dem Patienten mitgegeben wurde, dass es dann in Deutschland eingelöst werden kann. Ist ja auch so in Ordnung, wenn es vereinzelt mal passiert. Man hat eine Infektion in Portugal im Urlaub, man geht dort zum Arzt und hat morgen aber den Flug nach Deutschland, dann fliegt man zu sich nach Hause, man geht direkt zur Apotheke, ist ja ganz klar, dass man dann direkt sein Antibiotikum, was der Arzt dort verschrieben bekommt, bei der Apotheke erhält. Jetzt ist es aber so, dass man hier genau das Gleiche macht, nur in einer Massenabfertigung. Man Ärzte einsetzt, die im Ausland irgendwo sitzen, die ein ausländisches Rezept ausstellen. Keiner kann es gut nachprüfen, wer dieser Arzt ist, wo er herkommt, wie er heißt, was er wirklich macht, ob er wirklich Arzt ist. Und man muss als Apotheke, das weißt du wahrscheinlich besser noch als ich, dann dem nachgehen, weil das Rezept ja ordnungsgemäß ausgestellt wurde. Mhm. Und das stellt natürlich die Medizin, aber vor allem auch die Apotheker vor Herausforderungen, weil man hier mit Gesetzeslücken arbeitet, die nicht fürs 21. Jahrhundert gedacht sind. Und man so diese Fragenbogengeschichten dann ja irgendwo gerade akzeptieren muss, weil einfach die Kontrolle eben fehlt. Und hier muss natürlich der Gesetzgeber so schnell wie möglich nachlegen, nicht nur auf Bundesebene, sondern vielleicht sogar auf europäischer Ebene. Da ist natürlich die große Frage, was kann man hier tun? Wir sind alle irgendwo miteinander verbandelt, also sowohl in Deutschland als auch in der EU und können halt hier aus der Gesetzgebung nicht einfach selbstständig immer agieren. Das sagen die Politiker, das sagen viele Akteure. Ich glaube schon, dass wenn eine Gefahr für den Patienten besteht, dass es hier auch Ausnahmeregelungen geben sollte, so wie es Beispiel, vielleicht zu hartes Beispiel, aber trotzdem dennoch beispielhaft die Corona-Zeit, da wurden viele Gesetze ausgehoben, weil es dann einfach die Zeit so verlangt hat, um den Patienten zu schützen, um einfach wirklich Sorge zu halten, dass das alles funktioniert. Mhm. Und damit das Ganze funktioniert, brauchen wir neue, moderne Regeln, um die Telemedizin zu regulieren und auch dem Apotheker wieder seine Freiheit zu geben, ordnungsgemäß zu arbeiten. Mhm. Ich glaube, die Apotheker sind hier als allererstes dran, weil die sind diejenigen, die hier die Medikamente rausgeben. Und wir sehen ja schon, dass viele Apothekenkammern gerade klagen, auch gegen eigene Apotheker selbst. Und das ist, glaube ich, auch nicht die Idee.
Du hast absolut recht. Also natürlich, gerade wenn wir Änderungen vornehmen müssten auf dem Rezept, weil es zum Beispiel Lieferengpässe gibt oder was auch immer, dann muss der Arzt erreichbar sein. Das heißt, wir müssen Rücksprache einmal halten mit dem Arzt. Wenn dieser Arzt noch nicht mal erreichbar ist, stehen wir da vor echten Herausforderungen, weil wir dürfen dann theoretisch das Rezept gar nicht beliefern. Es geht ja noch weiter. Es geht ja auch um Fachrichtungen, ne? Dass bestimmte Fachrichtungen, dass die Fachrichtung auch irgendwo zu der Erkrankung passen müsste, theoretisch. Das ist für uns natürlich sehr schwer nachvollziehbar, weil wir die Erkrankung nicht kennen. Das ist, ja, obliegt auch nicht unserer Verantwortung, die zu hinterfragen. Aber so weit geht es eigentlich. Und das ist ganz spannend, was du da angesprochen hast. Die Apotheker haben da eine sehr, oder die Apotheken haben eine sehr große Mitverantwortung, absolut. Also teilweise werden auch Approbationen angefordert von den Apotheken, damit die auf der sicheren Seite sind, dass dieser
Arzt. Gab es das jemals in so einer Größenordnung?
Also nicht in einer Größenordnung, aber es gab es in Einzelfällen, dass Approbationen eingefordert wurden, um nachzuweisen, dass es diesen Arzt wirklich gibt. Aber das ist selbstverständlich nicht die Regel. Das kann man im normalen Apothekenbetrieb gar nicht leisten. Aber wir stehen da auch vor großen Problemen in der Apotheke, da gebe ich dir absolut recht. Besonders in der Kritik stehen natürlich oder in Verruf gebracht wurde die Telemedizin durch diese Fragebögen, dass ausschließlich aufgrund von Fragebögen Cannabis verschrieben wird. Und dass das nicht rechtmäßig ist, ich meine, darüber sind wir uns, glaube ich, alle im Klaren. Die Fernbehandlung ist anders gedacht. Du hast Corona schon angesprochen. Da war die Fernbehandlung unglaublich wichtig, weil nicht jeder infektiöse Patient sollte in der Praxis sitzen. Deswegen war die telefonische Beratung oder über Telemedizin einfach angebracht und wichtig. In diesem Fall hat sich so eine Maschinerie irgendwo entwickelt. Was ist da passiert? Was ist falsch gelaufen in der Branche? Was hat jetzt unsere neue Gesundheitsministerin dazu bewegt, da so restriktiv vorgehen zu wollen? Was ist passiert?
Ich glaube, der Gesetzgeber hat in der Ampelkoalition einfach einige Gesetze nicht mitbedacht oder nicht zu Ende gedacht, was passieren könnte, wenn so eine Lockerung eines Medikaments vollzogen wird, wie es eben mit medizinischem Cannabis, ich glaube, einmalig in der deutschen Geschichte bisher gelaufen ist, dass eben ein Betäubungsmittel zu einem verschreibungspflichtigen, einfach zu erhaltenen Medikament geworden ist. Das haben wir vorher nicht gesehen. Hier haben einige Akteure die Grauzonen entdeckt, die es eigentlich schon seit vielen Jahren gibt bei anderen Medikamenten, aber die eben nicht diese Größenordnung erreicht haben bisher wie eben medizinisches Cannabis. Es gibt schon seit vielen Jahren Online-Verschreiber mit Fragebögen zu anderen Medikamenten, zum Beispiel zu Haarwuchsmitteln, die auch verschreibungspflichtig wären oder andere. Und das hat man einfach in dieser Größenordnung sich gar nicht vorstellen können, dass hier die große Masse dann sich so darauf fokussiert und umstellt. Wir haben es ehrlicherweise auch selber gar nicht so erwartet und gesehen. Wir haben das zu Anfang der Gesetzesänderung schon erlebt, dass wir einen größeren Patientenzuwachs bekommen haben, aber tatsächlich von chronisch kranken Patienten, die sich endlich getraut haben, an einen Arzt zu gehen und nicht mehr so stigmatisiert zu sein. Das war wirklich bemerkenswert, auch sehr schön für uns zu erkennen, dass wir plötzlich mit dieser medialen Präsenz dieser Gesetzesänderung auch diejenigen erreichen können, die sich vorher einfach nicht getraut haben. Hausärzte trauen sich bis heute nicht zu, dieses Medikament richtig zu verschreiben, weil sie sich da ganz einfach damit nicht auskennen und immer noch auch selbst vor einem Arztstigma stehen, dass Cannabis gleich eine Droge ist und ganz böse und dass man damit eigentlich so gut es geht nicht zusammenarbeiten kann. Aber wie denn auch, wenn es hier keine Aufklärung auch für die Ärzteschaft gibt, keine Breite in der Gesellschaft und wir einfach wirklich vor einer Mammutaufgabe stehen, so ein wertvolles Medikament ordnungsgemäß zu verschreiben und richtig zu benutzen. Dass es Scharlatane gibt, das ist klar. Das ist in jedem Bereich so, vor allem wenn es hier um so eine Konsumdroge geht, die man im Freizeitgebrauch schon immer genutzt hat. Da muss es einfach wirklich noch viel mehr Aufklärung geben. Der Gesetzgeber hat jetzt die große Aufgabe, die Spreu vom Weizen zu trennen, sich genau zu überlegen, wie man es so hinkriegt, dass zum einen der Patient ordnungsgemäß mit medizinischem Cannabis, wenn notwendig, versorgt werden kann, mit einer guten Expertise zum einen, zum anderen aber auch die Möglichkeit gibt, den, ich sage mal, Hobbynutzer auch seine Mengen, die er braucht, in einer geringeren THC-Konzentration auch zu erhalten, ohne gleich kriminalisiert zu werden. Weil eines ist klar, es wird nicht weggehen, es war nie weg und es wird nicht weggehen. Und das Schlimmste, was passieren könnte oder würde, ist, wenn es komplett wieder ins Betäubungsmittel fällt und der Nicht-Patient sofort kriminalisiert wird. Denn ich glaube, unsere Polizei hat genug zu tun, um wirklich ernsthafte Kriminelle zu suchen und nicht dem Hobbykiffer, sage ich mal, der einfach mal eine gute Zeit, und selbst der therapiert sich selbst häufig. Ja, er beruhigt sich, er kommt zur Ruhe, er will einen besseren Schlaf und findet bestimmt seine eigenen Medikamente, aber die sollen möglichst sauber sein, bitte, kontrolliert abgegeben werden nach Möglichkeit. Bin großer Fan der Over-the-Counter-Abgabe von Apotheken. Wenn es das denn mal geben würde, dann bräuchten wir auch keine Clubs und keine besonderen Einrichtungen, sondern könnten wirklich die Möglichkeit dem Patienten geben, saubere Medikamente oder eben Freizeitmedikamente über die Apotheke zu erhalten.
Also da bin ich natürlich absolut bei dir und deiner Meinung. Fakt ist, Telemedizin an sich, gerade im Bereich Cannabis, hast du ja auch schon gesagt, die ist notwendig, weil wir haben einfach viel zu wenig niedergelassene Ärzte, die Cannabis verschreibend sind oder die sich an dieses Thema herantrauen oder sich damit auskennen. Deswegen schließt die Telemedizin die Lücke, die da gerissen wurde. Aber wichtig ist, wie sieht denn jetzt seriöse Telemedizin aus? Wie sollte sie aussehen? Wie sieht's bei euch aus? Beschreibt doch einfach mal, wie eure Medizin aussieht.
Wir fokussieren uns ganz klar immer erstmal auf den Patienten. Das ist unser Zentrum und unser Mittelpunkt, unabhängig von den Erträgen, was das Unternehmen dann im Verlauf bekommt. Denn ich glaube persönlich sehr streng daran, dass mit erfolgreicher Medizin auch ein Unternehmen erfolgreich sein kann. Also wenn man wirklich einen Patienten die Bestätigung und auch einen Therapieerfolg zeigen kann, dass er dann auch wiederkommt und nach Möglichkeit so wenig wie möglich, so viel wie notwendig eingestellt werden kann. Das ist erstmal so das Credo. Deswegen ist der Patient bei uns im Zentrum. Wir fragen den Patienten im Erstgespräch, das immer ein Videogespräch ist, was sein Grundleiden ist und was ihn am meisten belastet. Gar nicht die Diagnose selbst. Denn häufig kommen die Patienten zu uns schon fast austherapiert und suchen den letzten Strohhalm, um irgendwie noch Lebensqualitätsverbesserung zu erhalten. So nenne ich es, ja. Und die kommen zu uns, wir sprechen mit ihnen sehr ausführlich, ein sehr intensives, sehr persönliches Gespräch. Ich mag es sehr gerne, dass wir da auch die Telemedizin nutzen, weil man da auch gleich ins Wohnzimmer des Patienten kommt und auch so ein bisschen sein Leben mitbekommt, seine Umgebung. Je häufiger man den Patienten dann im Verlauf in den Folge-Videoterminen sieht, umso mehr lernt man von ihm auch kennen. Da kommt mal die Ehefrau vorbei, da kommt mal die Katze über den Bildschirm. Und man kommt wirklich in so ein sehr persönliches Verhältnis, vor allem mit den Menschen, die es schwer haben, zu einem Arzt überhaupt zu kommen. Wir erreichen deutschlandweit jede Ecke. Und das ist das Schöne daran, dass die Patienten sich wirklich nicht mehr auf diese ellenlangen Wege, stundenlang in dem Auto und dann auch noch in der Praxis auf den Weg machen müssen, sondern sie kommen einfach direkt im Wohnzimmer zu ihrem Arzt oder der Arzt vielmehr zu ihnen. Und man hat ein sehr persönliches, schönes Miteinandergespräch. Und später, wenn es die Indikation hergibt, dann entscheidet der Arzt. Der Arzt entscheidet, welches Medikament er dem Patienten verschreibt. Es gibt Patienten, und da möchte ich nicht lügen, die selbst schon Vorschläge bringen. Wir schauen uns diese Vorschläge an. Wir besprechen sie. Manchmal macht es Sinn, manchmal nicht. Ich muss sagen, bei der heutigen Fülle an Medikamenten, die der Markt so hergibt, haben auch wir Ärzte häufig gar nicht mehr den Überblick. Denn fast jede Woche kommen, ich glaube, 10 bis 20 neue Medikamente hinzu. 30, 40 andere fallen wieder weg, weil sie einfach schlicht nicht mehr verfügbar sind. Und wir müssen natürlich immer to date sein mit den aktuellen Beständen, was die Apotheken vorrätig haben, was es überhaupt auf dem Markt gibt. Es ist einfach wirklich ein größeres Problem, wie ich finde, dass wir einfach gerade auch mit Medikamenten geflutet werden und wir selbst gar nicht mehr genau wissen, was es da eigentlich noch gibt. Deswegen gehen wir immer sehr darauf, welche Terpene welches Medikament hat, welche Wirkung wir aus der Erfahrung damit bereits haben. Und so hangeln wir uns von Termin zu Termin an das richtige Medikament. Bisher verschreiben wir sehr viele Blüten. Ich hoffe aber sehr, dass es im Verlauf auch mehr standardisierte Medikamente gibt, die dann auch wirklich noch einfacher in der Dosierung, einfacher in der Therapie für den Patienten sind.
Absolut. Verschreibt ihr auch Extrakte, also auch die orale Form?
Sehr individuelle Entscheidung, je nach Patient, je nach Gusto im Endeffekt, muss man sagen. Aber natürlich, das haben wir schon immer so gemacht. Also Five Swan gibt es seit 2022. Da haben wir bereits Extrakte verschrieben. Die wenigen, die es gab, nicht jeder Patient kann verdampfen. Manche möchten unbedingt Blüten bekommen. Und dann versuchen wir dem Patienten natürlich bestmögliche Therapie anzubieten. Mhm.
Gebe ich dir absolut recht. Auch ich gebe dir natürlich auch recht, dass es eine Vielzahl von Blütensorten gibt, dass man da ganz schnell den Überblick verliert. Also das geht uns in der Apotheke nicht anders, weil es werden ständig neue Sorten angemeldet und zugelassen. Das ist tatsächlich sehr schwierig, den Überblick überhaupt zu behalten. Und was du auch ganz wichtig angesprochen hast, die Therapiehoheit muss beim Arzt liegen. Und es kann nicht sein, dass der Patient oder die Patientin schon vorab sich die Sorte aussucht und dann für diese Sorte das Rezept bekommt. Also das ist sehr, sehr ungewöhnlich, weil normal sollte der Arzt ja da den Überblick haben und aufgrund meiner Diagnose oder meiner Symptome entscheiden, das und das passt zu deiner Symptomatik und deswegen verschreibe ich dir das.
Mit Medizin hat es nichts zu tun. Also muss ich ehrlich sagen, wenn ich zum Arzt gehe als Patient, egal mit welchen Wehwehchen und sei es so die Grippe, dann gehe ich auch nicht hin und sage, gib mir bitte dieses und jenes Antibiotikum, sondern ich hoffe auf das Wissen meines Arztes, der mir da das richtige Medikament im Zweifel auch dann doch nicht das Antibiotikum verschreibt, weil er es dann eher als einen viralen Infekt sieht. Und ich dann damit im Zweifel besser fahre. Und das Gleiche sollte es natürlich hier mit medizinischem Cannabis sein. Ich verstehe vollkommen, dass das ein besonderes Medikament ist, das eben viel besprochen wird, auch in den Foren. Das ist so eine neue Bewegung, dass man sich sehr viel darüber informieren kann im Internet, was es da bereits alles gibt. Aber, und das sagt unsere Erfahrung, viel, was da steht, ist nicht immer das, was wir in der Praxis tatsächlich sehen. Und da muss man immer ein Auge drauf haben, eines Arztes hoffentlich, der dann die richtigen Medikamente dann zusammenstellt. Es gibt auch häufig Patienten, wo wir sagen, nee, eine Therapie ist hier noch nicht möglich, wollen wir erstmal noch gar nicht anbieten, weil es da noch andere Möglichkeiten gäbe, dein Leiden anzugehen und vielleicht hilft es auch schon, wenn du ein bisschen mehr Sport machst und vielleicht hilft es auch schon, wenn du ein bisschen Physiotherapie bekommst gegen deine Schmerzen. Vielleicht solltest du wirklich mal zu einem Orthopäden gehen, wenn du Rückenschmerzen hast, bevor du gleich direkt zu mir kommst. Mhm. Also solche Patienten gibt es natürlich auch und wir unterstützen diese Leute auch sehr gerne, um ihnen den richtigen Arzt zu finden.
Ach super. Also das finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass jetzt nicht jeder Patient oder Patientin, die zu euch kommt, dann sofort die Blüte verschrieben kriegt und damit dann die Symptome behandelt, sondern dass sie eben auch andere Behandlungsmethoden, Arten mit in Betracht zieht, an andere Ärzte verweist und so weiter. Das würde ich jetzt auch unter seriöser Medizin verstehen. Was können wir denn der Politik raten? Wie könnte Telemedizin aussehen, ohne dass sie jetzt komplett für Cannabis verboten wird, sondern sie in die richtige Bahn gelenkt wird? Wie sollte die seriöse Telemedizin aussehen? Was könnten wir dem Bundesministerium für Gesundheit raten, wie sie da vorgehen sollen?
Zuallererst mit seriösen Anbietern direkt ins Gespräch kommen. Das ist eine, glaube ich, der wichtigsten Vorschläge, die ich habe, wirklich mal mit denjenigen, die wirklich am Patientenwohl interessiert sind, sowohl von Patientenseite als auch aus ärztlicher Seite, auch aus Apothekerseite, einfach mal ins Gespräch zu kommen und direkt aus dem Alltag mal miteinander zu sprechen und zu berichten, wie wir es sehen, was wir tagtäglich hier im Gespräch erleben. Das ist das eine. Es braucht Unabhängigkeit, klare Standards und eine verantwortungsvolle Medizin, also verantwortungsvolle Anbieter und Ärzte mit medizinischen Dokumentationen und klaren Indikationen. Wir brauchen einen guten Dialog und die Daten, die wir nutzen, die möchten wir natürlich auch verarbeiten, um das Ganze dann auch wissenschaftlich zu belegen, um dann in der Zukunft zu zeigen, dass es wirklich Sinn macht, das, was wir hier machen. Das ist mir wichtig.
Das waren doch schon sehr, sehr gute Punkte. Also wir sind natürlich immer offen für einen Dialog mit der Politik, um da unterstützend mitwirken zu können, damit das Ganze in die richtige Richtung gelenkt wird, nicht alles restriktiv jetzt verboten wird. Das macht für alle keinen Sinn. Ich möchte auch nochmal diesen einen wichtigen Punkt aufgreifen, den du angesprochen hast. Wir müssen natürlich auch Zugänge schaffen für Konsumentinnen und Konsumenten. Wenn wir das nicht haben, wird es immer schwierig bleiben, weil dann haben wir natürlich immer wieder das Problem, dass die auf den Schwarzmarkt angewiesen sind, wo sie vielleicht unsaubere Blüten bekommen, die mehr Schaden einrichten, als dass sie nutzen. Also wir müssen diese Zugänge, diese regulären Zugänge schaffen und die Telemedizin in die seriöse Richtung bringen. Ich denke, dann wären wir gut aufgestellt.
Ich merke vermehrt, dass uns Patienten berichten, von Freunden natürlich immer, dass der Schwarzmarkt sich immer mehr an diesen Online-Verschreibern selbst bedient. Ja, also es ist ja auf der Hand, der Dealer muss selber nichts mehr anbauen. Der bestellt sich einfach die Menge, die sein Kunde haben möchte oder tendenziell ein Drittel davon bei seinem Verschreibungsanbieter online, bekommt es innerhalb von wenigen Tagen direkt nach Hause geliefert, kann das dann noch mit verschiedenen anderen Substanzen strecken und vermehren und dann für ein Vielfaches dann woanders weiterverkaufen. Mhm. Und das ist natürlich ein ungeheures Problem, dass im Endeffekt der Schwarzmarkt hier mit bedient wird durch solche Anbieter.
Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Auch das habe ich auch schon gehört aus anderen Kreisen. Ich glaube, das haben alle nicht im Sinn gehabt, dass wir jetzt von der Apotheke aus den Schwarzmarkt versorgen, weil wir geben ja letztendlich dann ab. Und so war das Ganze überhaupt nicht gedacht. Also was wir brauchen, Fazit ist, wir brauchen seriöse Telemedizin. Wir brauchen Zugänge, aber auch für Konsumentinnen und Konsumenten, die auch reguliert sind. Ich denke, dann würden wir in die richtige Richtung gehen. Und wie du auch schon eingangs sagtest, wir können das Ganze nicht zurückdrehen. Das ist nicht möglich. Konsumiert wurde auch schon immer, hast du auch schon gesagt. Auch das können wir nicht zurückdrehen. Wir werden auch nie den Schwarzmarkt ganz austrocknen können. Der wird weiterhin bestehen bleiben. Aber wir können zumindest Möglichkeiten schaffen, dass sich Konsumentinnen und Konsumenten auch regulär versorgen können. Und das wäre schön, wenn die Gesetzgebung das auch in Betracht ziehen würde.
Mir fehlt es vom Gesetzgeber, dass er die Aufklärungskampagnen, die er versprochen hat, endlich durchsetzt, dass wirklich auch die Ärzteschaft mehr darüber weiß, dass die Lehrstühle über medizinische Cannabistherapie mehr lernen und mehr erfahren. Es ist wirklich ein Riesenaufwand, der jetzt betrieben werden muss in den nächsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, um hier wirklich gute, solide Aufklärung hinzubekommen. Wir müssen es schaffen, in diesem Bereich als Deutschland Vorreiter zu sein, damit andere Länder, und das machen sie gerade, und gerade werden wir ein bisschen belächelt leider, dass, obwohl wir es wirklich irgendwie am Anfang angesagt haben und versprochen haben, es doch nicht ganz geschafft haben, bisher die Richtigen so zu erreichen, dass sie wissen, um was es hier eigentlich geht.
Absolut. Und natürlich gucken alle auf uns, guckt auf Deutschland, und wir sollten das alles sehr ernst nehmen und jetzt wirklich regulieren und das auf eine vernünftige Art und Weise. Also ein tolles Gespräch, Grisha. Ich fand das sehr wichtig, dass wir über dieses Thema gesprochen haben, um auch mal die positiven Seiten wieder herauszukehren der Telemedizin, um zu sagen, es gibt selbstverständlich seriöse Anbieter auf dem Markt, das ist klar, und die sollten gestärkt werden und alle anderen sollten dann dahingehend reguliert werden. Mal schauen, was das Bundesministerium für Gesundheit so vorhat, und warten wir ab. Ich denke, zum Herbst hin werden wir alle schlauer sein. Aber bis dahin danke ich erstmal, dass du hier Aufklärung mit mir gemeinsam betrieben hast zum Thema Telemedizin und wie wichtig sie doch letztendlich ist. Aber bitte gut und seriös gemacht.
Vielen lieben Dank, liebe Christiane, für deine Arbeit. Es macht wirklich Spaß, den Podcast immer wieder zu hören und man lernt sehr viel. Also,
das
alles
freut,
Liebe.
Freut mich sehr. Dankeschön, Grisha. Tschüss.
Ciao.
Ich fasse noch einmal zusammen. Grisha kritisiert in diesem Gespräch telemedizinische Plattformen, die ausschließlich über die Beantwortung eines Fragebogens Cannabisblüten verschreiben. Er beschreibt, dass sich die Patientinnen und Patienten sogar vorher ihre Blütensorte aussuchen können, bevor sie die Fragen beantworten. Das ist ein mehr als ungewöhnlicher Weg, ein Arzneimittel zu verschreiben. Dass hier nachgebessert werden muss, wird klar. Wir müssen abwarten, wie die Gesetzesänderung aussehen wird, denn bis jetzt ist es nur ein Referentenentwurf. Grisha betont, dass hier Grauzonen ausgenutzt werden. Die Ärztinnen und Ärzte sitzen meist im europäischen Ausland, der Patient hat kein persönliches Online-Gespräch mit dem Arzt. Er kennt den verschreibenden Arzt noch nicht mal. Für deutsche Überwachungsbehörden sind diese Ärztinnen und Ärzte, die im europäischen Ausland sitzen und von dort aus Rezepte ausstellen, schwer greifbar. Um die schon bestehenden Gesetze durchsetzen und dieser Verschreibungspraxis Einhalt zu gebieten, ist es für die Überwachungsbehörden unmöglich, dies zu überprüfen und hiergegen vorzugehen. Diese Grauzonen wurden nicht nur für Cannabisblütenverschreibungen ausgenutzt. Es gibt sie schon lange, wie zum Beispiel für Potenzmittel und Abnehmspritzen. Grisha betont, dass zu ihm viele Patientinnen und Patienten kommen, die sich nicht trauen, mit ihrem Anliegen zu ihrem Hausarzt zu gehen. Es gibt immer noch zu wenig niedergelassene Ärzte, die cannabisverschreibend sind und zudem fehlt oft das Wissen zu dieser Art von Therapieoption. Eine gut gemachte Telemedizin, die bestehende deutsche Gesetze einhält, ist wichtig. Sie schließt die Lücke, die durch die wenigen niedergelassenen Ärzte, die sich mit dem Thema auskennen und Cannabis verschreiben, entstanden ist. Hier fordert Grisha, man soll seriöse Anbieter zu Wort kommen lassen, er fordert Unabhängigkeit, klare Standards für Telemedizin, damit eine verantwortungsvolle Medizin durchgeführt werden kann. Und es sollten weitere Daten gesammelt werden, um die Wirksamkeit und Indikationsgebiete von Cannabis noch stärker wissenschaftlich zu belegen. Ein spannendes Thema, was wir besprechen. Ich möchte hier noch einmal betonen, dass es bei der vorgeschlagenen Gesetzesänderung nur um Cannabisblüten geht und nicht um die anderen Anwendungsformen von Cannabis als Medizin. Inzwischen gibt es als Alternative zur Cannabisblüte inhalierbare Extrakte. Allerdings verschreiben viele telemedizinische Anbieter ausschließlich Blüten, was zu dem Vorstoß des Bundesministeriums für Gesundheit und dem Referentenentwurf führte. Zusätzlich sollte der Gesetzgeber einen weiteren Zugang schaffen, der Konsumentinnen und Konsumenten ermöglicht, sich außerhalb des Schwarzmarktes zu versorgen. Cannabis-Anbauvereinigungen können nicht flächendeckend diese Versorgung übernehmen. Und der Eigenanbau kommt auch nicht für jeden in Frage. Fakt ist, Cannabis wurde schon immer konsumiert und wird auch weiterhin konsumiert werden. Ob dies vielleicht einen therapeutischen Hintergrund hat, wie Entspannung oder besserer Schlaf, kann sein. Oder es gibt andere Gründe zu konsumieren, wie einfach nur der Genuss. Wichtig ist, eine klare Trennung zu schaffen zwischen medizinischem Gebrauch und Genussmittelgebrauch. Denn nur diese klare Trennung kann zu einer Entstigmatisierung führen, von den vielen Patientinnen und Patienten, die Cannabis als Medizin benötigen. Das Gespräch ist wie gewohnt auf Spotify, Apple Podcast, YouTube, NR Vision und natürlich auf der Website des VCA zu hören. In diesem Sinne, bleiben Sie dran und bleiben Sie neugierig.
Meine Frau und mein Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. Und
da war auch der Verdacht, dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben. Und deshalb eben auch Umstellung auf Cannabis. Selbst bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung, ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe für die Fehltage